Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 5. Dezember. Heute geht's bei uns um Folgendes. Bund, Kantone und Gemeinden präsentieren einen gemeinsamen Aktionsplan zur Bekämpfung von Radikalisierung und Extremismus.
Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir verhindern, dass sich Menschen so weit radikalisieren, dass sie Gewalt anwenden. Und das heißt auch, es sind alle gefordert, nicht nur der Nachrichtendienst und die Polizei. Deshalb enthält der Aktionsplan zahlreiche Empfehlungen dafür, was wir für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land machen sollten, eben in Sport oder anderen Vereinen und natürlich auch in den Schulen.
Laut Bundesrätin Simonetta Sommaruga muss Extremismusprävention bei der Jugend ansetzen. Dann, nach Massenprotesten, Verfassungsbruch und massiven Wahlfälschungen. Der Stuhl von Honduras umstrittenem Präsidenten Hernández wackelt gewaltig.
Wir glauben von Seiten Beobachterinnen und Beobachter der Lage in Honduras, dass die Regierung selbst überrascht wurde von den jungen Stimmen, die neu wählen gingen, von der Unzufriedenheit innerhalb selbst der Partei, die an der Macht ist, durch die illegale Wiederwahl, und dass sie wirklich überrascht wurden, dass sie mit legalen Maßnahmen diese Wahlen nicht gewinnen können.
Danach bleiben wir weiterhin in Honduras.
Tenemos problemas con eso, porque el gobierno de Honduras decretó una nueva ley que se llama Ley al Turismo, fomentando el turismo.
Die unterdrückte indigene Bevölkerung in Honduras wehrt sich gegen Tourismusprojekte auf ihrem Land. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und nun hat Wilma Rall die aktuellen Meldungen des Tages.
Zuerst blicken wir einmal mehr zurück auf die aktuelle Spardebatte im Grossen Rat. Bei Redaktionsschluss waren die Schlussabstimmungen zu den finanzpolitischen Vorlagen noch am Laufen. Bilanz ziehen werden wir folglich morgen im Info. Ein Blick zurück auf die bisherigen Entscheide zeigt, auch gestern wieder folgte das Berner Kantonsparlament mehrheitlich den Sparvorschlägen der Kantonsregierung. In einigen Bereichen aber ließ es milde walten, unter anderem verzichtete es darauf, die Ergänzungsleistungen für Heimbewohner zu kürzen. Mit einem blauen Auge davongekommen sind auch die Gartenbauschulen Öschberg und Hünibach. Das Kantonsparlament will sie vorerst erhalten. Fast einstimmig verlangte das Parlament auch, dass sich der Kanton weiterhin an den SchülerInnen-Transportkosten der Gemeinden beteiligt. Zudem will es die Ausbildungsbeiträge an Berner Jugendliche erhöhen, entgegen dem Antrag der Regierung. Sparen in der Bildung will das Kantonsparlament hingegen bei den zusätzlich geplanten Lektionen auf Sekundarstufe 1 und beim Pool für Integrationsmaßnahmen. Aus diesem Pool werden Speziallektionen finanziert für integrative Förderung Deutsch als Zweitsprache oder Begabtenförderung. Für die Stärkung dieser Integrationsleistungen hatten sich gestern im Rat selbst VertreterInnen der Mitte-Parteien eingesetzt, unter ihnen auch der grünliberale Christoph Grimm.
Die Chancengleichheit kann durch das erhöht werden, und das ist mir sehr wichtig. Gemeinden, denen steht es frei, in welchem Ausmass, dass sie diese Massnahmen anwenden wollen. Als verantwortlicher Gemeinderat für die Bildung der Stadt Burgdorf ist mir es ganz wichtig, dass wir nicht hier runterfahren. Mir steht nicht die Lehrerschaft im Zentrum, sondern mir steht vor allem das Kind im Zentrum. Einerseits haben wir immer höheren Bedarf an Fördermassnahmen. Ich rede hier zum Beispiel von DATS, also Deutsch als Zweitsprache. Wie soll denn ein Kind integriert werden, wenn es die Sprache nicht kann? Wie soll es zum Beispiel rechnen können, wenn es gar nicht Deutsch kann? Und dort ist es mir ganz wichtig, dass wir eben diesen Teil nicht runterfahren.
Der Grosse Rat wollte davon aber nichts wissen und folgte dem Antrag des Regierungsrates. Viel mehr einsparen als von der Kantonsregierung verlangt, will das Parlament letztlich auch bei den Beiträgen für Gemeindefusionen. Dort will es mit 1 Million Franken über 3-mal mehr einsparen, als die Regierung vorgeschlagen hatte. Die deutsche Polizei hat bundesweit Grossrazzien durchgeführt wegen den Ausschreitungen am umstrittenen G20-Gipfel in Hamburg diesen Sommer. Die Polizei durchsuchte diverse Wohnungen und linke Stadtteilzentren in 8 Bundesländern. Der Polizei zufolge gäbe es konkrete Verdachtsmomente, dass Linksautonome die Ausschreitungen teilweise gezielt geplant haben sollen. Die Polizei wirft ihnen schweren Landesfriedensbruch vor. Laut dem Norddeutschen Rundfunk will die Polizei heute Mittag die Medien genauer über den Einsatz informieren. Am Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer Anfangs Juli waren in Hamburg über 20.000 Polizeikräfte im Einsatz. Zehntausende demonstrierten gegen den Gipfel. Teilweise kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen, insbesondere im Hamburger Schanzenviertel. US-Präsident Donald Trump verkleinert 2 Naturschutzgebiete im Bundesstaat Utah drastisch. Das nationale Naturdenkmal Bears Ears soll 85% seiner Fläche einbüßen. Der 2. Nationalpark soll um die Hälfte schrumpfen. Trump begründete die Verkleinerung laut Medienberichten mit den Interessen der Einheimischen. Sie könnten dort jetzt wandern und jagen. Rückendeckung erhält Trump von den RepublikanerInnen, die den streng religiösen Bundesstaat Utah dominieren. KritikerInnen hingegen befürchten, es gehe Trump um wirtschaftliche Interessen, vor allem um Bodenschätze und Fracking. Zahlreiche Organisationen haben rechtliche Schritte angekündigt, Umweltschützende fürchten um die Natur, die betroffenen Navajo-Indigenen fürchten unter anderem um ihre heiligen Stätten. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch gibt's gebietsweise Nebel, teilweise drückt vielleicht die Sonne durch bei um 0 Grad. Am Donnerstag sollte sich die Sonne wieder durchsetzen bei maximal 4 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wer die Wurzeln von Terrorismus bekämpfen will, muss bei den Kleinsten beginnen. In der Schule, im Sport, in den Jugendzentren, den religiösen Städten, den sozialen Medien. Wer Radikalisierung und Extremismus erfolgreich bekämpfen will, darf nicht nur auf Polizei und Nachrichtendienst setzen, sondern muss auch in die Prävention investieren. Deshalb haben Bund, Kantone und Gemeinden gestern einen gemeinsamen schweizweiten Aktionsplan vorgestellt. Wilma Rall hat die Details.
Als klassisches föderalistisches Gemeinschaftswerk präsentierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga den Nationalen Aktionsplan gegen Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus.
Gemeinsam mit dem Bund haben die Städte, Gemeinden und Kantone, die ja für die Prävention in erster Linie zuständig sind, diesen Aktionsplan erarbeitet. Sie haben ihr Know-how, ihre Erfahrungen eingebracht. Das hat uns geholfen, einen Aktionsplan zu schaffen, der praxistauglich ist und der umsetzbar ist.
Der Aktionsplan umfasst 26 Maßnahmen. Die wichtigsten Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche. So will man zum Beispiel Schlüsselpersonen in Sportclubs, Jugendzentren und Schulen stärker für die Extremismusproblematik sensibilisieren und ihnen bei Bedarf auch Fachpersonen zur Seite stellen.
Ich habe mir von Lehrpersonen und von Schulkindern im direkten Gespräch berichten lassen, wie sie den Einsatz einer solchen Fachperson in ihrer Klasse erlebt haben. Und die Kinder haben mir etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, wir haben gelernt, stark zu sein. Wir haben gelernt, Nein zu sagen, Nein zu Mobbing, Nein zu Ausgrenzung, Nein zu Gewalt. Wer Nein sagen kann zu Ausgrenzung und Gewalt, kann eben auch besser Nein sagen zu Gewaltideologien jeder Schattierung.
In vielen Bereichen müsse man das Rad nicht neu erfinden. Viele Kantone und Gemeinden hätten bereits eigene Präventionsprogramme. Unter ihnen auch der Kanton Genf, wie die Genfer Staatsrätin Anne-Marie Toracinta ausführt, Mitglied der Konferenz der kantonalen ErziehungsdirektorInnen.
Pour ce faire, nous sommes en train de mettre en place.
Wir setzen aktuell ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Extremismusprävention um. So soll es zum Beispiel an allen Genfer Schulen und Universitäten künftig eine Fachperson Radikalisierung geben. Diese kantonsweit rund 250 Personen wollen wir Anfang nächsten Jahres ausbilden in den Bereichen gewalttätiger, religiöser und politischer Extremismus, islamistischer Extremismus und extremistischer Propaganda.
Sie sollen dann als MultiplikatorInnen funktionieren, die Informationen streuen und im Bedarfsfall die notwendigen Schritte ergreifen. Wenn es um Prävention gehe, seien Polizei und Geheimdienste viel zu weit weg. Hier brauche es Personen, die nahe an den Kindern und Jugendlichen seien, betont auch Martin Klöti, St. Galler Regierungsrat und Präsident der Konferenz der kantonalen SozialdirektorInnen.
Die Radikalisierung, die findet meist leise statt. Und dazu braucht es eben diese Aufmerksamkeit. Unsere Absicht ist es, in einem sehr sensiblen Bereich Aufmerksamkeit zu schaffen. Wir wollen keinen Schnüffelstaat, aber wir wollen Wissen zugänglich machen und wir wollen das Handeln koordinieren.
Zuständig für die Koordination ist der Sicherheitsverbund Schweiz. Er soll dafür sorgen, dass alle Involvierten aus Zivilgesellschaft oder Behörden Wissen und Erfahrungen austauschen können. Der Bund unterstützt den Aktionsplan mit einer Anschubfinanzierung von 5 Millionen Franken. Für den Rest müssen die Kantone und Gemeinden selber aufkommen. Das sei richtig so, meint Martin Klöti.
Wir möchten ja nur, dass alle davon erfahren. Und da ist ein Impulsprogramm für uns dienlich. Und wir wollen auch, dass wir koordiniert vorgehen und deswegen die Koordinationsstelle. Also wenn ich zum Beispiel Ihnen sagen darf, dass 15 von diesen 26 Maßnahmen eigentlich in den Aufgabenbereich der SODEK, also des Sozialen, fallen, dann ist das nicht verwunderlich, weil wir so nahe an der Gesellschaft und an Gesellschaftsproblemen sind mit unseren Sozialdiensten kantonal. Also uns liegt daran, dass überhaupt keine Konflikte entstehen können, auf deren Boden dann eben Fehlentwicklungen möglich sind.
Ganz bewusst vermeide man deshalb auch das Wort Terrorismus, betonte Bundesrätin Simonetta Sommaruga, weil es beim Aktionsplan eben um Extremismusprävention gehe. Ergänzend zum Aktionsplan ist laut Sommaruga auch ein neues Gesetz in Arbeit, das der Polizei mehr Möglichkeiten geben soll für präventive Maßnahmen zur Extremismusbekämpfung. Zum Beispiel sollen die Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden künftig personenbezogene Informationen austauschen können und Persönlichkeitsprofile. Dafür aber braucht es eine gesetzliche Grundlage. Und diese will Bundesrätin Sommaruga noch dieses Jahr dem Bundesrat vorlegen.
Soweit Wilmar Ahl zum neuen Schweizer Extremismus-Aktionsplan. Und bevor wir gleich nach Honduras reisen und nachfragen, wie es weitergeht bei den Präsidentschaftswahlen, hören wir Musik. Hier sind Wolfpack mit Tea Time.
We'll be right back.
Rabe Info.
In Honduras überschlagen sich die Ereignisse. Seit den Präsidentschaftswahlen vor über einer Woche gehen die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße. Die Regierung hat den Ausnahmezustand ausgerufen und eine Ausgangssperre verhängt. Grund für die Massenproteste sind massive Wahlfälschungsvorwürfe bei den Präsidentschaftswahlen. Zuerst nämlich lag der Kandidat der Opposition vorne. Dann plötzlich war es der amtierende Präsident Juan Hernández. Das endgültige Wahlresultat steht immer noch aus. Der Druck verstärkt sich zusehends. Immer mehr wichtige Kräfte im Land wenden sich ab vom umstrittenen Präsidenten Juan Hernández. Wilmar Rall sprach heute früh mit Daniel Langmeier vom Honduras Forum Schweiz.
Nach einer langen Woche voller Unklarheiten und Massenprotesten steht das offizielle Wahlresultat in Honduras immer noch nicht fest. Die Wahlkommission verkündete zwar, sie habe alle Stimmen ausgezählt, trotzdem zögert sie immer noch, das Wahlresultat bekannt zu geben. Warum?
Es ist so, dass von vielen Seiten im Moment Druck kommt. Die Wahl war begleitet von unzähligen Unregelmäßigkeiten. Viele Beobachterinnen sprechen sogar wirklich von Wahlbetrug direkt. Und es sind nicht nur die Gruppen, die, sagen wir, sonst immer vielleicht sehr kritisch sind, Menschenrechtsgruppen, sondern es geht jetzt wirklich hinauf bis zu US-Kongressabgeordneten, EU-Parlamentarierinnen. Die EU hat eine Wahlbeobachtungsmission nach Honduras geschickt, ist immer noch vor Ort und hat gestern Abend verkündet, dass die Wahlen noch lange nicht vorbei sind, dass zu viele Fragen offen sind. Und es kommt eigentlich von allen Seiten die Forderung, dass die Wahlzettel, also jede einzelne Wahlstimme, neu ausgezählt werden muss unter internationalen Beobachtung. Darum getraut sich im Moment das Wahltribunal noch nicht, die Resultate zu verkünden. Wir befürchten, dass sie es vielleicht trotzdem machen, um Tatsachen zu schaffen, aber im Moment ist es noch nicht der Fall.
Die Regierung hat ja den Ausnahmezustand ausgerufen und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Bei den Protesten gab es mehrere Tote, unzählige Verletzte, es kam zu Plünderungen. Wie ist die Situation aktuell? Wie stark ist sie bereits eskaliert?
Die Ausgangssperre ist ein Teil dieser Eskalation. Wir müssen vielleicht einen Schritt zuerst zurück machen und erklären, warum das passiert ist. Wir glauben von Seiten Beobachterinnen und Beobachter der Lage in Honduras, dass die Regierung selbst überrascht wurde von den jungen Stimmen, die neu wählen gingen, von der Unzufriedenheit innerhalb selbst der Partei, die an der Macht ist, durch die illegale Wiederwahl, und dass sie wirklich überrascht wurden, dass sie mit legalen Maßnahmen diese Wahlen nicht gewinnen können. Und diese Ausgangssperre war dann ein Versuch, die Bevölkerung ruhig zu halten. Das hat klar nicht funktioniert. Und darum ist es dann auch eben leider eskaliert. Die Menschenrechtsorganisation COFADE hat heute Morgen bereits von 12 Todesopfern gesprochen. Gestern kam es zu einer sehr interessanten Entwicklung, die aufzeigen könnte, dass vielleicht eine Änderung stattfindet. Spezialeinheiten der Polizei haben die Waffen niedergelegt, haben gesagt, wir sind auch das Volk. Es kann nicht sein, dass wir unsere Mitbewohnerinnen und Bewohner umbringen. Also das gibt im Moment eine ganz neue Dynamik. Es wird sich zeigen, ob sich das hält oder ob Druck aufgebaut wird und vielleicht, dass die Armee noch vermehrt eingesetzt wird, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Die Lage ist angespannt, aber es gibt spannende Entwicklungen.
Präsident Juan Hernández ist höchst umstritten in Honduras, vor allem wegen seinem autoritären Führungsstil, den er jetzt einmal mehr beweist. Seine Wiederwahl wäre laut Verfassung eigentlich gar nicht möglich gewesen. Wie nimmt er jetzt diesen Druck auf?
Es ist interessant, wenn man anschaut, zum Beispiel die EU-Wahlbeobachtungsmission hat aufgezeigt, dass die öffentlichen Medien absolut für ihn lobbyiert haben. Also 2/3 aller Berichterstattungen waren über ihn, also eine immense Medienmacht, die hinter ihm war. Aber seit letztem Sonntag glaube ich zu sehen, dass weniger Öffentlichkeit um ihn geschaffen wird. Es gab sogar Gerüchte, dass er das Land verlassen hat, was dann aber nicht der Fall war, aber seine Familie doch. Also es ist sehr spannend, das zu beobachten. Wir glauben, dass Druck von vielen Seiten kommt. Die Frage ist wirklich, ob auch der Druck von der USA kommt. Das wäre sehr wichtig. Da fehlen uns im Moment noch die Hoffnungen, dass von Seiten des US-amerikanischen Staates wirklich hier Druck aufgebaut wird. Aber Juan Orlando ist sicher angeschlagen, das kann man sagen.
Blicken wir noch kurz auf die Opposition. Sie war angetreten mit ihrem Kandidaten Salvador Nasralla, um die grassierende Korruption zu bekämpfen, um die Gewalt zu bekämpfen. Kurz nach der Wahl lag er ja um knapp 5 Prozentpunkte vorne. Danach hat sich das Blatt gewendet. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Kandidat jetzt Salvador Nasralla einen Wandel bringen würde?
Man darf nicht verblendet sein. Salvador Nasralla ist eine umstrittene Figur, aber es ist ihm zugute zu halten, dass er zusammen mit der Oppositionspartei, die nach dem Staatssturz entstand, Libre, es wirklich geschafft hat, die Opposition zu vereinen. Es hat eine neue Dynamik ausgelöst. Viele junge Menschen haben wieder das erste Mal Hoffnung geschöpft in die honduranische Demokratie. Das ist ihm sicher zugute zu halten. Es gibt Herausforderungen, aber die letzten 8 Jahre haben bewiesen, dass diese Politik der Gewalt, der Repression nicht fruchtet. Und da ist schon große Hoffnung auch innerhalb der Menschenrechtsszene, dass dies ein wichtiger Wandel sein würde.
Was für Auswege sehen Sie denn aus der aktuellen Krise? Sie haben die Neuauszählungen der Wahlzettel erwähnt. Wird zum Beispiel auch über Neuwahlen diskutiert?
Ja, das wird auch. Also das hat Salvador Nasralla selbst eingebracht. Aus meiner Sicht unwahrscheinlicher als die Neuauszählung. Und die Neuauszählung könnte an sich auch bereits reichen. Sie haben es angesprochen. Wir haben in Honduras etwas statistisch absolut Unwahrscheinliches erlebt. Bei fast 60% aller ausgezählten Stimmen lag Nasralla mit 5% in Führung. Danach gab es keine Kommunikation von Seiten des Wahltribunals für über 24 Stunden. Ihr System brach mehrmals zusammen und plötzlich hat in allen 18 Regionen von Honduras der Trend absolut gewendet. Da ist sicher sehr vieles sehr schief gelaufen. Und wenn das mit dem Vergleich der Akten, die alle auch in den Händen der Parteien sind, aufgezeigt werden kann, glauben wir, dass das wahrscheinlich der realistischere Weg ist, diese Wahl Rechtmäßigkeit zu geben. Und dann wird der Sieger auch zu 99% Salvador Nasralla heißen.
Soweit die Einschätzungen von Daniel Langmeier vom Honduras Forum Schweiz.
Rabe Info.
Die Präsidentschaftswahl im zentralamerikanischen Land Honduras spaltet die Bevölkerung. Wir haben es im letzten Beitrag gehört. Ein Grund dafür ist auch die Frage, wie viel Mitspracherecht die indigene Bevölkerung unter der zukünftigen Regierung erhält. Der Herausforderer Salvador Nasralla versprach während des Wahlkampfes, dass er sich für die Anliegen der indigenen Bevölkerung stark machen würde. Seit längerem investiert das Land vermehrt in umfangreiche Tourismusprojekte, um die äußerst angeschlagene Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Diese Investitionen kommen nicht überall gut an, denn die Projekte bedrohen vielerorts das Land der indigenen Bevölkerung. Die honduranische Menschenrechtsaktivistin Aurelia Martina Arzu Rojas nahm vergangene Woche an einem Forum der Vereinten Nationen in Genf teil, um auf die schwierige Situation der indigenen Bevölkerung aufmerksam zu machen. Rojas gehört selbst den indigenen Garifuna an. Salim Staubli sprach mit der Aktivistin über ihre Arbeit in Honduras und die Ziele ihrer Organisation.
Tenemos problemas con eso porque el gobierno de Honduras decretó una nueva ley que se llama Ley al Turismo, fomentando el turismo. En eso no nos viene a abonar en nada nosotros como pueblo, porque cuando él habla de fomentar el turismo...
Es ist so, dass die Regierung vor einiger Zeit ein neues Gesetz verabschiedet hat. Dieses Gesetz fordert, dass der Tourismus im Land stärker gefördert werden soll, damit unsere Regierung an neue Finanzierungsmittel gelangt. Das Problem ist, dass die Regierung weder mich noch meine Organisation jemals kontaktiert hat, um uns über ihre baulichen Vorhaben auf unserem Land aufzuklären. Das ist in meinen Augen ein sehr diskriminierendes Verhalten gegenüber unseren indigenen Einwohnern, zu denen auch ich gehöre. Für uns ist das Wichtigste, dass unser Lebensraum erhalten bleibt. Nur so können wir unsere Kultur bewahren. Doch anscheinend hat die Regierung ein Problem mit dieser Einstellung und kein Interesse an uns Indigenen. Sie spricht ständig nur von Entwicklung, aber es geht ihnen kaum um die Bewahrung unserer Traditionen. Wir wären ja sogar bereit, gewisse Entwicklungen mitzugestalten, doch wir werden von der Regierung nicht mit einbezogen in die Gespräche.
Irrespetar los derechos humanos del pueblo garífuna.
Aurelia Rodges ist Menschenrechtsaktivistin in Honduras. Eine bewundernswert mutige und äußerst gefährliche Tätigkeit, denn in Honduras werden regierungskritische Stimmen politisch verfolgt. Doch das hindert Rodges nicht daran, sich weiter für die Rechte ihres Volkes einzusetzen. Um den Anliegen der Indigenen auch über die Landesgrenzen hinaus mehr Gehör zu verschaffen, wurde vor rund 40 Jahren die Organisation Ofrané ins Leben gerufen.
Ofrané, a sus 40 años de estar en los pueblos garífunas, se organiza cuando mira la necesidad de defender el territorio del pueblo garífuna, porque empezamos a ver que nos estaban usurpando.
Das Ziel von Ofrané ist und war es schon immer, das Territorium der Garifuna zu verteidigen. Denn es gibt nach wie vor keine staatlichen oder lokalen Gesetzgebungen, die uns schützen würden. Wir haben die Regierung mehrfach darum gebeten, unser Land als indigenes Territorium anzuerkennen. Aber unsere Anfragen blieben stets unbeantwortet. Aus diesem Grund hat sich Ofrané an den Interamerikanischen Strafgerichtshof gewandt. Dort wurden unsere Anliegen endlich ernst genommen und das Gericht gab uns Recht, dass wir Anspruch auf das Land haben. Doch auch das scheint unsere Regierung ziemlich kalt zu lassen.
Viene desde nuestros ancestros y me siento orgullosa de eso, por seguir luchando por nuestro bien.
Aurelia Rodges lässt sich davon nicht unterkriegen, denn sie hat ein Ziel vor Augen. Sie wünscht sich nämlich nichts sehnlicher als eine möglichst unbeschwerte Zukunft für die Kinder. Um dieses Anliegen in die Welt hinauszutragen, reiste die Menschenrechtsaktivistin letzte Woche sogar nach Genf, wo sie an einem Wirtschafts- und Menschenrechtsforum der UNO teilnehmen konnte.
Solo estuve un día porque perdí el día que debía de llegar porque tuve problemas con el vuelo. Pero, no sé, me pareció que le falta mucho.
Am UN-Forum in Genf diskutierten die Teilnehmer darüber, wie sich Menschenrechte und Wirtschaft besser unter einen Hut bringen lassen. Rückblickend muss ich sagen, dass ich ziemlich enttäuscht war von diesem Forum. Meiner Meinung nach ging man viel zu sehr auf positive Entwicklungen ein und vernachlässigte die negativen. Ein Beispiel dafür ist die Rede der kanadischen Botschafterin. Sie sprach über neue Mechanismen in Kanada, welche die Wirtschaft zwinge, sich an geltende Menschenrechte zu halten. Das Absurde daran ist, dass derzeit vor allem kanadische Unternehmen bei uns in Honduras Menschenrechtsverletzungen begehen. Die Rede der kanadischen Botschafterin war vielleicht gar nicht schlecht, aber sie entsprach in keiner Weise der Realität. Hier sehe ich noch sehr viel Handlungsbedarf. Es ist gut, wenn die Vereinten Nationen über Menschenrechte sprechen, aber diese Gespräche müssen ehrlich sein, wenn wir wirklich etwas bewegen wollen.
Y mire, ya puede hablar. Mientras tanto no. Ese día yo tuve que salirme del foro, no quise ser irrespetuosa, me salí para no contestar, pero para mí dejó mucho que decir.
Sagt die Menschenrechtsaktivistin Aurelia Martina Arzu Rodges im Gespräch mit Salim Staubling.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 5. Dezember. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder. Dann wollten wir eigentlich über den Gewinner des diesjährigen Berner Sozialpreises berichten. Überraschenderweise hat aber das Rabe diesen Preis gewonnen, wie wir gerade vor wenigen Minuten erfahren haben. Wie wir damit umgehen, schauen wir also morgen noch. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, seid ihr dabei gewesen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.